Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wenn wir sterben.
Ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben.
Mein Name ist Sylvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin.
Test, Test.
Ich glaube, das passt so.
Ja? Mhm. Okay.
Hallo Silvia.
Hallo Ben.
Wir haben uns heute entschieden, eine Folge aufzunehmen als Abschluss unserer zweiten Staffel. Mhm. Und wir haben jetzt in dieser zweiten Staffel viele Gespräche mit Patienten geführt. Mhm. Und möchten, ja, die ganze zweite Staffel, aber auch das, was wir in der ersten Staffel erlebt haben, einmal Revue passieren lassen, unsere Gefühle und unsere Erfahrungen einmal mit euch teilen.
Und so ein bisschen behind the scenes mal diskutieren.
Genau so. Mhm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir jetzt fast ein Jahr am Podcast arbeiten. So richtig angefangen haben wir im Mai letzten Jahres und sind dann im Juni mit der ersten Folge rausgekommen. Mhm. Und ja, ich glaube, wir brauchen etwas Zeit jetzt auch, um das Ganze zu verarbeiten, einmal sacken zu lassen und uns gemeinsam auch Gedanken darüber zu machen, wie es weitergeht, wie die dritte Staffel aussehen kann. Ja, lass uns doch einmal anfangen mit den Erinnerungen, die wir haben. Mhm. Und wie alles begann.
Ja, also ich meine, wir haben das ja schon mal angerissen, wie das alles so begann, einmal mit uns in der Mensa gefühlt. Und dann ist aber einige Zeit ins Land gegangen. Ne? Mhm. Und ein entscheidender Faktor war ja auch, dass wir jemanden kennengelernt haben, der das ganze Equipment hat, der ausgebildet ist, der ein Tonstudio hat und mhm. der gesagt hat, boah, guck mal, wenn das dein Traum ist oder euer Traum, dann machen wir das möglich. Mhm. Das war, glaube ich, ein wichtiger Push-Faktor, um uns überhaupt in diese Richtung zu bringen.
Eine super Hilfestellung, mhm. weil wir am Anfang überhaupt nicht wussten, wie man am besten einen Podcast aufbaut.
Ja.
Wie wir was aufnehmen können.
Was da alles dazugehört auch, ne?
So ist es.
Ja, und das ist echt ganz cool. Manchmal fügt sich das so im Leben, finde ich, dass man einfach die richtigen Menschen zur richtigen Zeit einfach trifft, die ja die eine Weile begleiten und dann irgendwann halt geht man aber auch wieder getrennte Wege.
Ja, und so kam es dann dazu, dass wir die ersten Folgen, vor allem die ersten Folgen, in denen wir Themen besprochen haben.
In der ersten Staffel, ne?
So ist es. Mhm. Wie über die Diagnose, über die Arbeit mit dem Tod, über Wünsche und diese Aufnahmen im Studio gemacht haben. Das war eine ganz besondere Atmosphäre, die wir so nicht kannten.
Und es war irgendwie auch cool, den Austausch mit jemandem zu haben, der gar nicht Mediziner oder Psychologe ist und das so alles zum allerersten Mal hört, ne?
Und dann auch seine Ideen mit einbringt und aber auch seine Gefühle mit uns geteilt hat, was er dann eben wahrgenommen hat aus den Gesprächen, die wir beide geführt haben.
Das waren ganz schöne Abende, fand ich.
Wundervoll,
die ja dann am Anfang auch mal mit einem Glas Wein gerne geführt wurden. Darf man das hier sagen?
Das darf man.
Ja, okay. Ja.
Nach der Arbeit darf man auch mal ein Glas Wein trinken.
Ja.
Und dann ging es ja auch weiter, dass wir sowieso von Anfang an auch darüber nachgedacht hatten und was eine Intention von uns auch war, mit Patienten zu sprechen, Patientinnen. Und dann haben wir lange Zeit, über eben 4 Wochen, wie wir das auch damals gesagt haben, Frau Sieg auf Station begleitet. Und so kam es dann zu unserem ersten Patientengespräch.
Ja, ich meine, man muss ja einmal auch die richtige Person finden, mit der, die dafür offen ist, die dazu passt. Und da war Frau Sieg, ist uns einfach zur richtigen Zeit, sind wir uns alle begegnet.
Ja.
Ja, und dann war es ja tatsächlich echt so, dass die erste Aufnahme mit ihr, ich meine, man hört das ja auch in der Soundqualität, ist dann einfach auf meinem iPhone entstanden. Und ich habe mich da 3 Stunden dann praktisch in ihr Zimmer mit ihr gesetzt und habe die Folge aufgenommen.
Ja, es war kurz mal die Idee, dass man das auch irgendwie das Equipment aus dem Studio mitkommen könnte, wenn wir ein Interview führen.
Ja, oder auch unser Produzent dann mitkommen würde, ne?
Was aber zum einen unter der Corona-Situation zu viel war und zum anderen aber auch aus unserem Gefühl auch erschlagend für so eine Patientin, die dann plötzlich da in einem Tonstudio sitzt, aus der Station raus.
Obwohl ich ihr zugetraut hätte, dass sie
es gut geschafft hätte, ne?
Ja, absolut. Geschafft hätte. Ja.
Ja, das stimmt. Ja, du erzähl doch mal, wie war das Gespräch? Also es war ja so, dass wir uns entschieden hatten, dass du das Gespräch mit Frau Sieg führst, weil ich auch Abstand wollte etwas, weil ich sie als Arzt betreut habe. Und ihr auch eine wirklich gute Verbindung hattet. Und dann bist du mit deinem Handy da ins Zimmer gestiefelt, aber natürlich nachdem du vorher mit dir gesprochen hast. Was ein wichtiger Aspekt ist, dass es verabredet war, weil, erzähl doch mal, wie war das für Frau Sieg?
Also es war ja so, dass eigentlich ging es dir an dem Tag morgens zumindest nicht gut, meine ich. Also ich weiß nicht, du hattest auch gesagt, dass du dir unsicher bist, ob das jetzt klappt.
Ja.
Und dann war ich auch erst bei ihr und meinte, sind sie sicher, dass sie das möchten? Und die war ganz bestimmt und wollte das auf jeden Fall und ihr war das total wichtig. Und als ich dann am Nachmittag in dieses Zimmer kam, saß sie da perfekt gekleidet, hatte ihre Notizzettel, ihre Gedichte vor sich, die war praktisch vorbereitet auf ein Interview und war total professionell. Man hat ihr praktisch gar nicht angemerkt, wie krank sie leider auch schon war. Und es war so schön, weil wir, glaube ich, erstmal die erste Stunde nur darüber gesprochen haben, was ihre Wünsche sind, was ihre Vorstellung davon ist, welche Gedichte wir nehmen. Dann hat sie mir, ich glaube, weiß ich nicht, 5 bis 10 Gedichte vorgetragen und wir haben erstmal ausgewählt, welche passen denn gut. Und ich fand das so schön, weil das war so eine richtig kreative Arbeit zwischen uns beiden. Und dann haben wir uns einfach Stück für Stück, es war ja für mich auch das erste Interview mit einer Patientin, einfach so ein bisschen dran rumgehangelt. Und es war ganz toll.
Und ganz bemerkenswert, wir haben das ja auch schon mal in der Einleitung von der Folge von Frau Sieg gesagt, dass sie, so schlecht es ihr körperlich auch ging zu diesem Zeitpunkt, so viel Energie zusammengenommen hat und so viel Freude daran hatte, dieses Gespräch zu führen und im Mittelpunkt zu stehen und ihre Gefühle, ihre Erlebnisse teilen zu können. Und wie ihr Ehemann, mit dem wir auch sprechen konnten, jetzt noch in der zweiten Staffel, auch zusammengefasst hat. Also er hat es nochmal bestätigt, welche Freude sie hatte, was sie ihm mitgeteilt hat. Und zum anderen aber auch, dass es ihr wichtig war, anderen Menschen etwas mitzugeben von dem, was sie an Erfahrungen gesammelt hat in ihrer Erkrankungsphase und Zeit. Ja,
ja, und ich glaube, da wurde mir auch nochmal bewusst, weißt du, das sind ja Leute, die wir im Alltag hier auf der Arbeit sehen, die hatten ein ganzes Leben vorher und die hatten ganz viel Selbstbestimmtheit auch. Und die hat sich mal so wieder so richtig wie sie selber gefühlt. Das war ganz toll.
Es war aber auch für uns ganz emotional, das Gespräch mit Frau Sieg, weil es, wie du gesagt hast, das erste Gespräch, was du geführt hast für den Podcast mit einer Patientin. Zum anderen aber auch der Gesamtkontext, die Ideen, die wir hatten und was wir umsetzen wollten, dass wir das geschafft haben, den ersten Schritt zu gehen, der nochmal größer war, jetzt aus gefühlt für mich, als schon der Schritt zu sagen, wir nehmen Gespräche auf, die wir führen in einem Studio, sondern dann zu sagen, hey, wir ziehen jetzt eine Patientin mit ein und wir gehen in die Klinik und sprechen in der Klinik mit einer Patientin über ihr Leben und über ihren letzten Lebensweg. Und dann kam noch dazu für mich auch, dass es tatsächlich sich dann auch so rausgestellt hat, dass sie eine Woche ungefähr, nachdem sie entlassen wurde, dann auch zu Hause verstorben ist. Ne? Also erstmal der Wunsch, von ihr nach Hause gehen zu können, dass das zu realisieren war. Die bemerkenswerte Kraft, die ihr Mann aufgebracht hat, um sie zu Hause mitzubetreuen und den Weg mit ihr zu gehen. Aber auch andersrum, uns so nah ranzulassen in den letzten Tagen ihres Lebens. Und auch die Menschen und die Zuhörer so nah an sich ranzulassen in den letzten Tagen ihres Lebens. Und das fand ich eine ganz tolle Folge und sehr emotional und sehr künstlerisch mit ihren Gedichten und gleichzeitig auch mit der Musik, die für uns geschrieben wurde, die das Ganze total schön abrundet. Und mich hat das so glücklich gemacht, weil das was ich mir vorgestellt habe, als Geschenk auch für den Mann dazulassen. Und das nicht nur eine Tonbandaufnahme, dass man sich irgendwie 10 Minuten zusammengesetzt hat und irgendwas besprochen hat, sondern etwas, was wirklich rund ist. Und das ist eine Folge, die Ja, selbst wenn wir nur diese Folge hätten, würde mich das schon unglaublich glücklich machen.
Das hat sich total gelohnt, ja. Und wo du das so sagst, wenn du mal überlegst, wie viel Vertrauen sie oder die beiden uns auch geschenkt haben, weil als die Folge aufgenommen wurde, war der Podcast noch nicht mal öffentlich. Mhm. Das war ja ganz, ganz am Anfang. Wir hatten noch kein Logo. Wir haben angefangen, Folgen aufzunehmen und wir mussten ja schnell agieren, weil wir gesehen haben, sie baut ab.
Ja.
Und dann war das so eine Kurzschlussentscheidung fast schon zu sagen, so jetzt oder nie. Und dann haben wir es einfach gemacht.
Ja.
Und das ist schon toll, dass sie uns so vertraut hat, weil das war ja ein Blindgänger und sie hätte es nicht mehr rückgängig machen können, weil dann wäre sie nicht mehr da gewesen.
Da haben wir, wie du es gesagt hast, zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person getroffen,
ja,
die uns so vertraut hat,
ja,
und gleichzeitig auch so on fire war.
Ja, stimmt. Und ich meine, es hat sich ja auch gelohnt in dem Sinne, sie ist ja veröffentlicht worden in unserem Titelbild. Ne? Die Gänseblume, die sie da erwähnt, hat uns dann inspiriert, in der Titelfindung oder in dem Titelbildfindung das auch mit zu integrieren.
Gut, dass du es sagst, weil ehrlicherweise, auch wenn ich mir alle unsere Folgen schon unzählige Male angehört habe, weiß ich gar nicht, ob wir da jemals drüber gesprochen haben in einer Podcast-Folge.
Das ist eine gute Frage. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Ich weiß nicht, ob wir es mit ihrem Mann besprochen haben. Aber ja.
Es hat uns inspiriert. Allein schon, dass sie sagt, ja, dass Energie nicht vergeht und dass was bleibt und dass sie sich gut damit arrangieren kann, wenn sie als Gänseblümchen auf einer Wiese wieder erscheint oder bleibt. Und das war für uns so ein Moment, der uns dann ja inspiriert hat, wie du sagst, unser Titelbild zu gestalten, was du dann gezeichnet hast, genau.
Ja, und ich weiß nicht, ob das bei dir genauso war, aber es war ja tatsächlich die Zeit, wo die ganzen Gänseblümchen auf der Wiese waren. Und ich hatte das Gefühl, dass gerade auch kurz nach ihrem Versterben ich sie überall gesehen habe. Und sie hatte irgendwie so eine ganz große Präsenz für mich auch, weil sie ja wirklich dann auch für uns beide einen großen Einfluss hatte, weil sie ja ganz den Weg geebnet hat für die PatientInnenfolgen, die danach gekommen sind.
Ja.
Die hat uns ja auch den Mut gegeben und das Vertrauen, das auch weiterzuführen.
Und das war für mich eine Situation und ein Moment und mir persönlich hat das nochmal ganz, ganz viel Energie gegeben, weil das für mich so viel ist, was für mich Palliativmedizin verkörpert.
Mhm.
Ja, einfach über die Medizin hinauszugehen. Und neben Symptomkontrolle, die man macht und neben vielleicht auch noch Therapien, die man machen kann, ist so ein großer Teil der Palliativmedizin der Dialog, das Gespräch mit den Menschen und auch Projekte zu gestalten, die den Tod in den Mittelpunkt auch rücken und zeigen, er ist mitten im Leben und auch den Menschen, die in den Kliniken liegen und auf den Palliativstationen die Stimme zu geben, die sie auch verdient haben, wenn sie es selber vielleicht nicht mehr können, ja, weil es so spannend ist und ein Privileg für uns, die Gespräche, die wir führen dürfen und die Nähe, die wir immer haben dürfen, den Patienten so nah an diesen Menschen zu sein, das teilen zu können und andere teilhaben lassen zu können, ja, und ja, einfach eine tolle Frau und eine tolle Folge und zwar eine schöne Aktion insgesamt.
Ja. Das stimmt, ja.
Und dann, du hast es eben berichtet oder gesagt, dass wir neben den Studioaufnahmen dann du dein Handy gezückt hast und das Interview mit Frau Sieg auf dem Handy aufgenommen hast. Und dann irgendwann kam es zu dem Punkt, was wir auch nur geschrieben haben bis jetzt und noch nie offiziell darüber gesprochen haben, dass wir uns entschieden haben, nicht mehr im Studio aufzunehmen und uns sozusagen ganz auf eigene Beine zu stellen.
Mhm. Und es war natürlich auch ein harter Bruch, ne, weil wir zum einen dadurch natürlich auch komplett neue Musik komponieren mussten oder komponieren lassen. Ich hätte mir das nicht angemaßt, das selber zu können. Ich kann ja nicht mal Noten lesen. Aber grundsätzlich, genau, wir haben neue Musik gemacht. Du vor allem hast dich eingefuchst in die ganze Technik und das hast ja irgendwie nochmal so dieses ganze Drumherum von so einem Podcast und was da alles dazugehört, war dann in unseren Händen. Aber das hat uns gleichzeitig auch ganz viel Flexibilität und Autonomie gegeben und das, ich genieße das auch total. Das hätte zum Beispiel die Folge mit Familie Kowski gar nicht möglich gemacht. Weil da sind wir ja wirklich einfach mit unseren Mikrofonen zu den beiden nach Hause und haben uns bei denen ins Wohnzimmer gesetzt.
Sind eingeladen worden und waren plötzlich in der Familie.
Ja, das war echt intim, ne?
Aber eine ganz andere und schöne Erfahrung, die wir da plötzlich gemacht haben. Und dadurch, dass wir uns das Equipment, die Mikrofone gekauft haben, eben ja, flexibel zu sein. Auf der anderen Seite hat mir, wo du sagst, natürlich die Arbeit, die auf der anderen Seite dazu kam, weil wir jetzt den Schnitt selbst gemacht haben, weil wir die Folgen selber zusammengesetzt haben und das Einfuchsen in technische Dinge, von denen ich auch keine Ahnung hatte bis dahin, ist es aber gleichzeitig auch eben, hat es mir viel Freude gemacht, weil mehr wirklich in meiner Hand lag oder in unserer Hand und wir ja, schneller produzieren konnten, wie wir es wollten. Und auch wenn letztendlich natürlich eine gewisse Art der Qualität vielleicht ein bisschen gelitten hat, ohne Frage, aber für uns, glaube ich, die Flexibilität und die Eigenständigkeit wichtiger war ab diesem Punkt.
Ja, genau. Und es hat ja auch die ganzen Patientenfolgen so einfach möglich gemacht.
Ja, total. Einfach ganz flexibel zu sagen, wann ein Patient Zeit hatte, ja, vorbeikommen zu können, in die Klinik kommen zu können, zu denen nach Hause, wie du gerade gesagt hast, ohne noch jemand anders mit ins Boot holen zu müssen. Mhm. Was natürlich auch eine gewisse Intimität hat. Also wir haben ja Gespräche geführt und das erzählt man ja nichts Neues. Das ist ja immer so oder meistens, dass die Dinge, die man veröffentlicht, auch geschnitten sind und dass Teile rausgenommen wurden. Mhm. Und wir auch über die Aufnahme hinaus beziehungsweise vor der Aufnahme gesprochen haben, mhm, ne, um nochmal klar zu machen, was möchte man eigentlich, was stellen wir uns vor, was haben wir für Ideen, aber auch, was hat der Patient, die Patientin, die Familie, mit der wir sprechen, für Ideen und für Wünsche, warum machen sie das eigentlich?
Und wo sind die Grenzen? Ne? Absolut. Also was darf nicht besprochen werden? Und
ja. Definitiv. Ja. Ne? Und das ist was, wo wir, was mich ganz stolz und glücklich macht, eine total schöne Ebene mit den Menschen, mit denen wir gesprochen haben, aufbauen konnten, die wir teilweise beide vorher kannten, teilweise aber auch nicht. Teilweise war es so, dass nur ich oder nur du die Patienten in der Klinik vorher mal getroffen hat oder betreut hat. Mhm. Und wir uns eben dann ja nochmal neu kennengelernt haben. Und dieses Öffnen in diesem Moment, finde ich, ist einfach wichtig, dass dann nicht noch jemand oder andere Leute mit dabei sind, sondern es dann auch unter uns bleibt, was passiert.
Ja, es war ja ganz intim, ne? Und ich hatte auch so das Gefühl, es hat den Menschen, die wir interviewt haben, auch gut getan, ne? Es hat ja auch irgendwie nochmal eine ganz intensivere Beziehung ermöglicht. Also ich meine, wenn ich mir mal überlege, wie das dann auch zum Beispiel war an dem letzten Tag, an dem Herr Nestler gelebt hat. Das war ja nur möglich, weil wir diese engere Beziehung hatten dadurch, ne?
Ja, da haben wir auch nie drüber gesprochen. Da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zu, wenn wir über die Patienten selber sprechen. Mhm. Und ja, was ich noch kurz dazwischen fügen wollen würde, ist, dass wir sagen können, dass durch die Bank die Patienten und die Angehörigen, mit denen wir gesprochen hatten, glücklich, fröhlich waren in Bezug auf die Interviews, die wir geführt haben, die alle ein gutes Gefühl hatten, was die Gespräche betraf, die ja mit einem guten Gefühl auch immer wieder gegangen sind. Mhm. Und neben 2-3 E-Mails, die wir bekommen haben vor der Veröffentlichung, dass man an ein oder, also wir haben ja immer unseren Patienten die fertigen Folgen geschickt und dass wir nochmal was rausgenommen haben, was vielleicht ihnen doch, was sie lieber für sich persönlich behalten haben, macht mich so glücklich, durchweg eine positive Rückmeldung. Und jeder, mit dem wir gesprochen hatten, ist glücklich über die Folgen, die sie hatten. Die Angehörigen sind glücklich. Mhm. Und wir haben auch das Glück gehabt, eben tolles Feedback von unseren Zuhörern zu bekommen. Ja. Ja, wie du es gerade schon angesprochen hast, wollen wir einmal kurz über die Menschen sprechen, mit denen wir Interviews führen dürften. Fangen wir doch chronologisch an. Wir haben ja schon jetzt über Frau Sieg gesprochen und in der zweiten Staffel, ja, die begann mit Herrn Dr. von Hein.
Ja. Yeah.
Ein Patient, den wir beide aus der Klinik kannten, du Stimmt. deutlich besser als ich. Mhm. Ich habe ihn nie wirklich betreut und der aber auch durch seinen Hintergrund als jemand, der ja auch Vorlesungen gegeben hat und der auch Unternehmen beraten hat.
Selber Bücher geschrieben hat, ne?
Jemand war, der gut sprechen konnte und der sich gut artikulieren konnte und auch die Dinge, die er mitteilen wollte, gut auf den Punkt bringen konnte. Und du hast eben dann ja das Gespräch mit ihm geführt.
Ja, und es war die effizienteste Folge, da machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, rein und also vom Anfang oder im Sinne von in dem Moment, in dem wir in den Raum reingekommen sind und wieder rausgegangen, ich glaube, das waren 60 Minuten. Mhm. Er ist so strukturiert mit seiner Sprache, er bringt die Dinge so gut auf den Punkt und er kriegt immer wieder so die Kurve zu den relevanten Themen und den roten Faden und ich fand ihn einfach beeindruckend, wie klar und wie gut er das beschrieben hat. Ja. Das hat Freude gemacht, mit ihm zu sprechen.
Und ich fand es auch toll, in dieser Folge verschiedene Perspektiven zusammen zu haben. Zum einen, dass er über seine Erkrankung sprechen konnte und über das, was er dort erlebt und mit den Therapien erlebt, aber auch, was er erlebt, wenn er über seinen eigenen Tod nachdenkt. Aber gleichzeitig auch den Verlust seiner Frau zu beschreiben, was für ihn so ein großer Einschnitt in seinem Leben war und die eigene Erkrankung völlig überstrahlt. Ja, also das war bemerkenswert, diese verschiedenen Blickwinkel und Aspekte seiner Geschichte mitzubekommen.
Ja, wie unterschiedlich das ist, weil das ist was, wo man sich als Außenstehender, der das noch nicht erlebt hat, reindenken kann vielleicht, aber man weiß einfach nicht, wie man sich fühlt, wenn einem das passiert, ja. Dass man emotional mit dem eigenen Tod konfrontiert ist und die Liebe seines Lebens verloren hat.
Ja.
Kann ich nur versuchen, drüber nachzudenken, wie sich das anfühlt, aber er hat es so gut beschrieben.
Ja, man muss sagen, ich glaube, so zusammengefasst ist bei mir hängen geblieben, der Verlust seiner Frau wiegt für ihn viel, viel mehr als die Vorstellung, dass sein eigenes Leben bald auch beendet sein kann.
Ja.
Und nach Herrn Dr. von Hein kam dann Familie Kowski. Das hast du ja gerade schon mal angesprochen. Das war für uns ja nochmal ein ganz neues Erlebnis, plötzlich woanders zu sein. Wir haben uns ins Auto gesetzt und sind einfach mal losgefahren und kamen dann bei Familie Kowski an. Die uns mit offenen Armen empfangen haben.
Und so herzlich, also mit so viel Liebe und so, wie als wären wir bei guten Freunden und so eine Selbstverständlichkeit von, ach, schön, dass sie da sind.
Ja.
Das war ganz herzlich und warm. Und ich weiß auch noch, als wir auf dem Rückweg im Auto waren, wir beide waren irgendwie so einfach nur beeindruckt von dieser Liebe zwischen diesen beiden. Ich glaube, wir beide waren so, wow.
Ich habe mir gedacht, das möchte ich auch haben.
Ja, und das war so herzensvoll und was für eine wundervolle Liebe die beiden mit sich haben und wie viel Schönheit doch in so einer schlimmen Situation sein kann.
Und ich war beeindruckt auch von der Stärke von Frau Kirsten Kowski, dass sie ja gelernt in diesem Beruf als Pflegekraft sagt, ich schaffe das und ich pflege den Mann, den ich liebe und ich unterstütze ihn, bis er versterben wird, zu Hause.
Wir sind ein tolles Team.
Absolut.
Ja.
Bemerkenswert. Und ja. Und es ist ja auch so, dazu, was ich eben auch meinte, ne, warum machen die Patienten das und die Angehörigen, warum führen sie die Gespräche mit uns und bei denen war es, waren es zwei Aspekte, das sagt sie ja auch in dem Interview. Zum einen, um die Grummelstimme von ihrem Mann weiterhin hören zu können.
Ja.
Und zum Zweiten, das Erlebnis gehabt zu haben, Unterstützung in dem Krankheitsprozess zu finden, das war ja auch vor allem durch dich. Du hast ja viele Gespräche mit ihr und auch mit ihm geführt.
Mhm.
Und dann sagte sie, wenn nur einer diese Folge hört und zum Hörer greift und euch anruft, und um Hilfe bittet, dann hat sich das schon gelohnt. Ja.
Er hat sie uns aus der Seele gesprochen, ne?
Total. Ja, das war Familie Kowski.
Mhm.
Und
dann war der nächste Herr Nestler, ne?
Wohl wahr.
Das ist ja jemand, den du gefunden hast, sag ich mal, oder gut auserwählt hast. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam vielleicht?
Ich kannte Herrn Nestler schon mal von langer Zeit vorher. Ich kann es nicht mehr genau sagen, ob es ein oder anderthalb Jahre war vorher, wo ich ihn kurzzeitig betreut habe. Und dann war er lange nicht bei uns. Und dann gab es eben noch mehr Situationen, dass er bei mir auf der Palliativstation war. Und da habe ich ihn erst besser kennengelernt und wir haben Gespräche miteinander geführt und ich habe gemerkt, A, was für ein unglaublich spannendes Leben er geführt hat und zum anderen, wie toll er sprechen kann und wie schön es ist, also auch welches Interesse er hat, was mitzuteilen von dem, was er erlebt hat. Und dann habe ich ihn einfach angesprochen und habe gesagt, ich habe eine Idee. Wir machen dann einen Podcast und wir möchten Menschen daran teilhaben lassen an der Geschichte von schwerkranken und sterbenden Menschen und haben sie Interesse? Und er hat keine Sekunde gezweifelt. Er hat gesagt, ja klar, mache ich das. Schicken Sie mir eine
Sofort, ne?
E-Mail, sagen Sie
So.
mir wann und wo ich komme.
Wohin soll ich
Wirklich.
kommen? Ja, das war toll. Der hat das echt auch mit Einsatz ist der da hingekommen.
Ja.
Das war toll.
Mit viel Einsatz, auch körperlich, weil ihm ging es dann schon wirklich nicht mehr gut.
Ja.
Und du hast es eben kurz angesprochen, wir hatten, ich sage es mal so, wie ich es empfinde, das Glück, ihn an seinem letzten Tag betreuen zu dürfen. Und das war ein wundervolles Erlebnis, um es mal so zusammenzufassen. Ja,
Ja,
tragisch,
total.
traurig, aber die Gespräche, die wir da noch mit ihm geführt haben, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber
Ja, ich
nachdenke.
habe da immer noch so ein Tränchen im Auge, weil das war, ja, Gänsehaut ist auch da. Das war, ich habe da gar keine Worte für. Das ist nur möglich gewesen, weil wir
Das Gespräch
das
vorher geführt
Gespräch
haben.
vorher mit ihm hatten. Das hat uns so eine Verbindung gegeben. Und ich war da auch, wenn ich das mal sagen darf, von unserem Teamwork auch beeindruckt. Das war wirklich, du hast angerufen, ich bin sofort gekommen. Und ich fand, wir beide haben das auch als Team und mit ihm zusammen gut gelöst. Und weil wir ihn besser kannten, konnten wir auch viel besser auf seine Bedürfnisse
Ja.
eingehen in dem Moment.
Wir haben ihn gepackt mit seinem Bett,
Ja, genau,
ihn
stimmt.
durchs halbe Haus geschoben auf den Balkon.
Ja,
Und
das
dann
war so
saßen
eine
wir draußen
Aktion.
auf dem Balkon mit ihm.
Ja, er hat seine letzten zwei Zigaretten geraucht. Ja. Und ihm war auch ganz wichtig, dass seine Frau diese Aufnahme findet oder bekommt. Ja.
Und dann kam ein Gespräch, nochmal ganz anders, mit Frau Ricken, eine Patientin, zu der du einen guten Kontakt hattest. Wo es aber Parallelen gibt, um ehrlich zu sein, zwischen den beiden, weil beide über viele Jahre eine Tumorerkrankung hatten und viele Jahre mit einer Erkrankung gelebt haben,
Sie und
zwischendurch.
Herr Nestler, meinst du?
Genau.
Interessant. Ich
Ne?
finde eigentlich, dass sie mehr Parallelen zu Frau Sieg hat.
Von der Persönlichkeit.
Ja,
Aber
genau.
ich meine von der Geschichte.
Ah, okay.
Ja, dass sie anfangs die Brustkrebsdiagnose
Ja,
hatte,
stimmt.
dann einige Jahre Ruhe hatte,
Boah, die hat echt auch einen
dann das
Marathon, ne?
Rezidiv,
Ja.
dann das Pankreaskarzinom und so ja auch bei ihm mit der Erstdiagnose, der Operation, einige Jahre später das Rezidiv, über das, was dann alles kam. Ne? Was ich damit nur meine ist, das ist ganz anders als bei Frau Sieg, die ja, ich weiß nicht genau, aber knapp ein Jahr mit ihrer Erkrankung gelebt hat
Das stimmt, es ging viel
und
schneller.
diese beiden so viele Höhen und Tiefen über fast, ich glaube, es waren fast 10 Jahre jetzt, bei Herrn Nestler auf jeden Fall, bei Frau Ricken weiß ich es nicht genau aufs Jahr. Und wie du sagst, ja, Parallelen zu Frau Sieg in der Art und Weise auch sich artikulieren zu wollen und genau auch darüber nachzudenken, was sie sagt,
Ich
ja.
glaube, die hätten sich gut verstanden,
Absolut,
oder? Die wären gute Freunde
absolut.
geworden. Das glaube ich auch. Ja.
Und Frau Ricken, die, ja, sehr nochmal, finde ich, das Leben betont hat und reingeholt hat in das Gespräch, was wir geführt haben und auch in die Vergangenheit geschwelgt ist und gesagt hat, was sie Schönes erlebt hat, aber auch gleichzeitig nach vorne geguckt hat. Und das fand ich, es ist ja so, wir haben uns ja jetzt nicht die Folgen alle nochmal gestern angehört, um heute darüber sprechen zu können, sondern es sind Dinge, die wir auch aus unserem Gedächtnis jetzt nochmal Revue passieren lassen. Und was ich total schön fand, dass sie so erzählte, naja, ich habe mir auch schon einen Platz ausgesucht, wo ich beerdigt werden möchte. Da ist es so schön, da kann man spazieren gehen, da kann man sich nett hinsetzen. Und dann meinte ich so, ja, haben Sie das jetzt für Ihre Familie gemacht? Nein, nein, für mich. Das fand ich so
Ja, aber
wundervoll.
das
Ja.
stimmt. Ja, die nimmt sich, ja, das war ihr einfach wichtig, dass
Ja.
sie an einem guten Ort ist. Ja, schon
Absolut.
cool. Und weißt du, bei ihr fand ich auch so schön, das ist so beispielhaft für viele Patienten im Kontakt, was das Sterben oder die die Konfrontation mit so einer palliativen Diagnose auslöst, ist so eine Biografiearbeit, die angestoßen wird. Ne? Also wirklich nochmal Revue passieren lassen. Was ist denn alles passiert? Was waren einschneidende Erlebnisse? Was hat mich geprägt? Wo bin ich vielleicht falsch abgebogen? Welche Gespräche hätte ich nochmal führen sollen? Was hätte ich anders besser an? Ja, also das fand ich schön, an ihrer Geschichte auch mal zu zeigen, wie so Prozesse auch sein können.
Ja. Ja, das, ja, es war spannend mit, also ich habe sie ja tatsächlich an dem Tag erst kennengelernt, als wir das Interview geführt haben. Und was so spannend ist, dass ich ja als in dem Moment sehr fremder Mensch ja auch das Interview mitgeführt habe und überhaupt kein Problem hatten, miteinander zu sprechen, Frau Ricken und ich, sondern es gab auch sofort eine Ebene. Wir haben uns gut verstanden, es lief gut und ja, ganz, ganz spannend, aber sie ist halt auch eine sehr offene Frau, ja.
Ich finde, das ist auch immer interessant, dass du sagst, mit der Beziehungsebene und der Art und Weise, Gespräche dann zu führen, für den, der den Patienten nicht kennt, ist das schon eine Herausforderung. Absolut. Weil du weniger Wissen hast.
Definitiv.
Du weißt jetzt nicht, wo sind potenzielle Tretminen, was ist vielleicht auch eine spannende Fährte, wo man mal hingehen kann. Das ist für den anderen dann immer schwieriger. Ja.
Definitiv. Und umso schöner ist es, dass wir einfach gemerkt haben, das war ja jetzt nicht nur in dem Gespräch mit Frau Ricken so, sondern auch andersrum, wenn du Patienten nicht gut kanntest, man hat irgendwie immer eine Connection gehabt und es gab auch nie das Gefühl, dass man fehl am Platze ist.
Das stimmt.
Und dann sprachen wir mit Herrn Dr. Sieg.
Das war so mutig von ihm, dass er das gemacht hat. Ich war wirklich, hatte ganz oft Gänsehaut und ich muss dir sagen, in dem Gespräch hatte ich ganz viel Pipi in den Augen, weil ich war so bewegt. Und auch als du mit ihm gesprochen hast, wir haben das ja dann auch mal so gemacht, dass wir nicht beide am Mikrofon waren, sondern dass du einen Blog machst, ich mache einen Blog. Ja. Und ich durfte mich mal nur zurücklehnen und zuhören, praktisch wie die Zuhörer. Und ich weiß halt nicht nur, wie es ist, wenn man ihn nur hört, aber als man ihn auch gesehen hat, da war so viel Gefühl und so viel, ich kann es gar nicht beschreiben, aber ich hatte ganz viel Emotionen. Das war... ich hoffe, wir kriegen ihn nochmal für eine Folge in einem Jahr oder so.
Durchaus. Das ist ja, das hat er ja selber gesagt am Ende des Gesprächs. Ich weiß nicht mehr, ob es in der Folge mit drin ist oder ob es, ich glaube schon, ne? Das ist das Ende der Folge, dass er sagte, wir können uns gerne in einem Jahr nochmal treffen und darüber sprechen, wie es mir ergangen ist.
Das würde ich gerne annehmen, Herr Sieg, definitiv, wenn Sie das jetzt hören. Ja.
Und das ist so toll und ich will jetzt nicht ganz weit weg gerade, aber ich habe Herrn Dr. von Hain vor nicht allzu langer Zeit getroffen. Und dann kamen wir ins Gespräch und dann sagte er zu mir, ja, wenn Sie noch mal ein Interview machen wollen, sagen Sie Bescheid, ich bin dabei.
Ja, das hat er mir auch gesagt.
Ne? Und mit Herrn Dr. von Sieg genau das Gleiche. Und das ist so, so bemerkenswert. Und das zeigt so ein Vertrauen uns gegenüber, was, ja,
Schon toll.
Innerlich so glücklich macht, ja.
Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei Herrn Sieg war das für mich nochmal anders, weißt du, weil gefühlt ist mein Lebensende noch weit weg.
Ja.
Gefühlt, ja. Ne? Weiß ich nicht. Aber ich bin gerade gesund. Und ich habe mich tatsächlich mehr in ihm gesehen als in den Patienten. Und ich frage mich, ob das, war das bei dir ähnlich, dass da sowas angegangen ist?
Ich fange so an. Für mich sind die schwierigsten Gespräche, die ich in der Palliativmedizin führe, die Gespräche mit den Angehörigen.
Wieso?
Ich habe immer das Gefühl, mit dem Patienten auf einer Ebene zu sein und nah zu sein und vertraut einen Plan zu machen, wie es weitergeht. Und empfinde auch oft viele Emotionen. Habe auch manchmal, wie du sagst, Tränen in den Augen, ja. Und denke auch, habe ich ja schon oft gesagt, später auch noch viel darüber nach. Aber die Gespräche mit den Angehörigen lösen bei mir Emotionen auf einer ganz anderen Ebene aus.
Ist näher, ne?
Viel näher. Da fühle ich, das kann ich fühlen, wie du es gerade sagst, in dem Moment. Weil ich kann die Traurigkeit, die Wut, die Emotionen von den Menschen, die ich begleite, natürlich auch wahrnehmen und spüren, aber nicht so teilen, weil ich es nie erfahren habe und nie erlebt habe.
Ja.
Aber viele von uns haben schon Menschen verloren, waren schon dabei, als jemand verstorben ist.
Mhm.
Und das ist was, diese Trauer und diese tiefe Traurigkeit dieses Verlustes ist etwas, was ich in dem Moment dann ganz, ganz intensiv spüre.
Ist viel näher an einem dran, ja. Ne? Ja. Ja.
Umso bemerkenswerter, dass er diesen Schritt gegangen ist, der ihm nicht nur leicht fiel.
Ja. Ja. Und auch da, finde ich, ist er ein tolles Beispiel dafür, weil er hat ja so viel Trauer auch gespürt in dem Moment, ne? Und dass er aber auch gesagt hat, das ist gut, dass die da ist. Weißt du, es ist nicht immer nur ein Verteufeln von Emotionen, die vielleicht jetzt nicht nur Glück und Freude und was weiß ich sind, sondern dass die auch einen Grund hat, dass die da ist und dass das völlig okay ist und dass er die auch da haben will, weil die ja eigentlich nur zeigt, wie viel Liebe er für diese Frau hat.
Mhm. Ganz toll.
Ja.
Und es war ja das Gespräch mit Herrn Dr. Sieg nochmal ein ganz anderer Aspekt, den wir bis dahin ja noch nie hatten. Wir haben noch mit keinem Angehörigen alleine gesprochen und auch eben noch mit keinem Angehörigen, der dessen Ehefrau, Ehemann verstorben ist.
Mhm.
Ja. Das hat nochmal einen anderen Aspekt auch in die Gespräche, die wir bis jetzt hatten, mit hineingebracht.
Mhm.
Und ja, und dann das letzte Gespräch, die letzten beiden Folgen, die wir jetzt veröffentlicht hatten, waren mit Björn und Silke.
Mhm.
Und nochmal wieder eine andere Perspektive.
Ja.
Weil, und das ist das Schöne auch, was den Unterschied, den wir zeigen konnten mit den Patientenfolgen, die wir aufgenommen haben, von Menschen, die sehr nah an ihrem Tod stehen. Und Menschen wie Björn und Silke, also Björn in diesem Fall, der eben noch mitten in der Therapie ist und wo das Lebensende noch viel weiter weg ist für ihn. Aber trotzdem die beiden ganz, ganz, ganz viele Gespräche auch schon darüber geführt haben, was es bedeutet, wenn das Leben zu Ende ist. Was bedeutet es für unsere Kinder? Und wie beziehen wir unsere Kinder mit ein in den Prozess, den wir jetzt als Familie durchleben? Und für mich ganz besonders, für mich ist, und das ist auch ein Grund, warum ich in der Onkologie arbeite, weil ich das so bemerkenswert finde und das jetzt nicht im Positiven, aber wie verändernd so eine Tumorerkrankung für einen Menschen, aber auch für die gesamte Familie ist.
Das ganze Ökosystem, was da dran hängt, ne?
Verändert sich. Rollen verändern sich.
Ja.
Kinder müssen plötzlich erwachsen werden, weil die Mutter oder der Vater die Rolle, die sie eigentlich haben und auch haben wollen, nicht mehr in dem Maße vielleicht ausfüllen können. Und da fand ich es ganz, ganz spannend, wie Björn und Silke darüber gesprochen haben, wie haben wir das den Kindern erzählt, was erleben die Kinder und was sie sagen. Und das finde ich persönlich auch ganz toll, wir gehen offen damit um, weil wir möchten, dass unsere Kinder wissen, was los ist und nie das Gefühl haben, wir haben was verheimlicht.
Ja, und bei denen ist auch so richtig dieser Teamgeist so groß gewesen. Ja. Ne? Ich hatte echt so das Gefühl, das ganze Vierer-Team, die sind
alle eine ganz tolle Einheit.
Ganz tolle Einheit. Ja, was für ein schönes Zuhause die kreiert haben, die beiden, für ihre Kinder auch, ne? Trotz dieser Schwere. Und weißt du, ich hatte gerade auch so gedacht, es ist ja auch nochmal spannend zu sehen, was der Unterschied ist, je nachdem, in welcher Lebensphase dich so eine Diagnose erwischt. Ne? Mhm. Die beiden haben ja noch junge Kinder. Herr Sieg ist jetzt in einer ganz anderen Lebensphase und Herr Hein wieder.
Absolut.
Und das, was das auch nochmal mit einem macht, je nachdem, wann das passiert.
Ja, du stehst ja, also das ist jetzt Interpretation, ne? Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich rezitiere, aber man steht ja, egal in welchem Lebensphase man sich befindet, an einem Punkt und entwickelt sich ja weiter, hat andere Vorstellungen, Perspektiven.
Ja.
Blickt zurück, blickt nach vorne. Aber man wächst. mit den Schritten, die man in seinem Leben weitergeht. Und so ist es ja auch. Das ist, ne, wenn ein Mensch, der irgendwann schon ein gewisses Lebensziel erreicht hat, mit so einer Krankheit konfrontiert wird, ist das sicherlich tragisch und wird von jedem anders wahrgenommen, der erkrankt. Aber wenn man sich die Situation vorstellt, dass man jung ist, dass man Kinder hat, die 10, 15, 20 sind, vielleicht auch jünger, die man begleiten möchte als Eltern und sehen möchte, wie sie groß werden
und du auch Verantwortung hast,
beschützen möchte, absolut.
Ja.
Das heißt, dich trifft diese Erkrankung ja nicht nur als Mensch in diesem Moment, sondern als Beschützer deiner Kinder. Ja, und das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive.
Ja.
Und von daher auch bin ich ganz dankbar, dass die beiden mit uns gesprochen haben, ja. Und die aber auch, genau wie wir eben über Familie Kowski gesprochen haben, was uns berührt hat, was für eine Einheit die sind und wie viel Liebe zu spüren war. Das war in diesem Gespräch auch. Das war ganz, ganz toll, wie nah die beiden aneinander sind.
Das stimmt, ja. Ja, und Humor als Ressource.
Humor ist total
so,
ganz
man
wichtiger
darf auch
Punkt.
Mal lachen. Absolut. Auch wenn es ums Sterben geht.
Man muss auch mal lachen.
Und das, fand ich, haben die beiden auch so toll gezeigt, dass man ja immer noch man selbst ist. Und wenn man vorher ein witziger Typ war, dann ist man das auch in so einer Situation.
Ja.
Und dass das auch eine tolle Art und Weise ist, damit umzugehen.
Ja, ja, aber das kommt ja so oft, wenn wir mit Patienten sprechen, dass man, also ich meine, ich mache das tatsächlich sehr oft, so bin ich halt. Blöde Sprüche,
Vor allem mit Kollegen aber auch, ne?
Mit Kollegen auch. Aber auch eben, das ist ja nochmal ein anderes Level, mit meinen Patienten. Aber das bricht das Eis ganz oft.
Ja, klar.
Und so oft kommt das Feedback, ja, also, ne, was, wir wären ja schon tot, wenn wir nicht lachen würden. Ja. Ja. Und, ja. Und das Lebensende ist eben das Leben. Und irgendwann auch das Ende. Aber wir leben auch am Lebensende, genau. Und da gehört Spaß genauso dazu, wie in jeder anderen Phase des Lebens auch. Ja, was habe ich jetzt noch auf meiner Liste stehen?
Du hast hier so eine ganz tolle Liste, die du da abklapperst.
Die wir zusammen aufgeschrieben haben.
Ja.
Und was ich hier noch stehen habe, ist generelles Feedback.
Aha.
Warum generelles Feedback? Wir haben Feedback bekommen von unseren Patientinnen und Patienten und Angehörigen. Aber wir haben ja auch mittlerweile insgesamt 4000 Klicks. Also unsere Folgen wurden jetzt 4000 Mal gehört. Ich hatte gar keine Vorstellung am Anfang, muss ich sagen, als wir angefangen haben. Ich konnte also von mir jetzt nicht einschätzen, ob es viel ist, dass 20 Leute die Folge hören oder 2000, keine Ahnung. Und unterm Strich ist es auch völlig egal, wie viele. Hauptsache, wir berühren Menschen. Und wenn es, Frau Kowski sagt es, wenn es nur einer ist, dann hat sich das gelohnt, Klammer auf, es hat sich schon alles gelohnt, weil unsere Patienten unfassbar glücklich waren. Ja?
Und uns tut es ja auch gut.
Uns,
ne? So.
Ohne Ende. Ja, und genau. Und so ist es jetzt, dass wir so viele Klicks haben. Das ist toll. Und haben aber auch von Leuten, die uns eben hören, Feedback bekommen. Wir haben E-Mails bekommen. Und
Flurfeedback.
Flurfeedback. Zum Beispiel wurde ich vor ein paar Tagen einfach angesprochen von einem Pfleger auf der Intensivstation, der sagte, ey, toller Podcast übrigens.
Ja, aber wir müssen jetzt aber auch mal ehrlich sein, es kam ja nicht nur gutes Feedback.
Es kam nicht nur gutes, jetzt lass mich erstmal über das Gute sprechen.
Ach so.
Genau, Entschuldigung, darf ich?
Na, selbstverständlich darfst du.
Und zwar ging es darum, dass, und das hat mich wirklich sehr berührt, ein Patient aus unserem Haus, der jetzt keine akut zum Tode führende Erkrankung hat, allerdings eine onkologische Diagnose, also eine Krebserkrankung, hat uns eine ausführliche E-Mail darüber geschrieben, dass er auf unseren Podcast gestoßen ist und dass er zum ersten schreibt, dass er beeindruckt ist, wie offen unsere Patientinnen und Patienten sprechen über ihre Diagnose und über ihre Emotionen. Und zum anderen hat er etwas von sich und seiner Geschichte erzählt und seinem Umgang mit Familie und Freunden und auch mit seiner Ehefrau. Und zum Schluss schreibt er, dass er die Folgen, die er mit seiner Frau zusammen hört, auch nochmal genutzt hat, um mit seiner Frau über den Tod zu sprechen. Was möchten wir eigentlich? Und was ist uns wichtig? Und das fand ich ein ganz tolles Feedback.
Das ist schön.
Und wir haben eine ganz tolle E-Mail letztens bekommen von einer Tochter, von einer, deren Mutter verstorben ist vor einigen Jahren. Und sie schrieb uns, dass sie so berührt ist davon, wie wir mit unseren Patienten sprechen, was ich ganz toll fand. Dass sie darüber gesprochen hat, dass sie sich ganz oft wiederfindet in Gesprächen, die wir führen. Und sie schreibt, ich wollte euch nur sagen, macht weiter so. Ja.
Also was Ben sagen möchte, wenn ihr uns auch mal Feedback geben wollt, dann würden wir uns wirklich arg darüber freuen.
Das wollte er sagen.
Ja.
Total gerne.
Fühlt euch angesprochen, könnt uns kontaktieren unter
unsere E-Mail-Adresse kontakt@wennwirsterben-der-podcast.de über unsere Homepage. Da gibt es ein Kontaktformular.
Oder bei Instagram. Da sind wir auch.
Bei Instagram.
Wenn wir sterben.
Der Podcast. Underscore der Podcast.
Underscore der Podcast, genau. Also wir freuen uns sehr. Und es ist auch so, wenn ihr Feedback zu Patientenfolgen habt, dann leiten wir das auch immer an die Patienten und deren Angehörigen weiter. Die haben sich auch immer total gefreut, wenn da Feedback kam. Das war für die auch ganz wertvoll, irgendwie da eine Rückmeldung zu bekommen.
Genau. Definitiv. Und ja, es gab, du sagst es, wie es oft im Leben so ist, nicht nur positives
Feedback. Aber das ist ja auch gut, daran wächst man
aber
ja
daran,
auch.
Aber daran, genau.
So.
Und man kann sich ausrichten und man kann Dinge verändern oder eben auch nicht.
Ja, aber ich finde vor allem, wir sind sehr, also jetzt sieht das so aus, als wären wir nicht offen für negatives Feedback.
Doch,
also
aber ich muss bin ja sehr offen für sich. Definitiv, also wirklich, wenn es Feedback gibt, Kritik,
bitte,
immer gerne,
ohne damit.
Frage. Was ich damit nur sagen wollte ist, und das finde ich ganz wichtig, dass doch jeder mit der Kritik, die man von außen bekommt, die er selbst reflektieren muss und für sich einen Schluss draus ziehen. Es ist ja weder das gute Feedback noch das schlechte Feedback per se in Stein gemeißelt und richtig.
Nee, absolut.
Sondern man muss ja selber für sich das Reflektieren und eine Richtung finden. Das wollte ich nur sagen.
Ja. So, was ich ganz wertvolles Feedback fand, ist ja vor allem, ich meine, das sagt mein Vater mir seit Jahren, der immer irgendwann so einen Rhetorikkurs gemacht hat, wo jedes Mal, wenn Ähm kam, die ganze Runde gemäht hat irgendwie.
Wir aber besser geworden.
Wir sind besser im Ähm geworden.
Ja, dein Vater, der hat uns auf der Straße angesprochen. Ja. Aber wir sind da wirklich besser geworden, wenn man die erste Folge hört. Aber das war ja auch eine Herausforderung, plötzlich vor so einem Mikrofon zu sitzen.
Ja, natürlich. Was nicht besser geworden ist, ist das absolut.
Das ist in Stein gemeißelt.
Du wolltest es schon wieder sagen. Genau, aber das...
Auch das.
Ja. So.
Ja, jedenfalls aber zurück zum Feedback. Es ist so, dass es auch negatives Feedback gab, womit wir... Aber wo wir viel drüber gesprochen haben und negatives Feedback, um es einmal ein bisschen grob zusammenzufassen, ging es auch darum, wie wir uns darstellen und positionieren. Also darstellen nicht im Sinne von, dass wir uns präsentieren wollen, als wer wir sind, sondern im Sinne von, dass man viel von sich preisgibt. Ja, und dass das, was ist, was natürlich neu ist für uns. Aber ich glaube, was auch wichtig war, dass uns das nochmal rückgemeldet wurde, wie Menschen das auffassen können, wenn man so offen und auch verletzlich über sich selber spricht. Nur ich muss für mich sagen, ganz persönlich, dass es für mich ganz klar ist, wenn meine Patienten und Patientinnen offen und so ehrlich über sich sprechen, ist es meine Pflicht, auch offen über meine Emotionen und Gefühle zu sprechen.
Genau, natürlich immer mit einer professionellen Distanz.
Aber auch in den Gesprächen, die wir hier führen,
klar.
Über uns. Genau.
Ja, ich bin da ganz bei dir und ich finde, das ist gut, wenn man Rückmeldungen bekommt, aber man darf auch für sich prüfen und sagen, nee, ich bin zufrieden damit, mit dem, was ich über mich preisgegeben habe. Und da sind die Grenzen ja vielleicht auch unterschiedlich. Definitiv. Vielleicht wird jemand anders mehr oder auch weniger preisgeben.
Definitiv, und das ist ja vollkommen in Ordnung.
Ja.
Nur für mich war es und ist es und wird es auch in der nächsten Staffel, die wir machen, wichtig sein, einen ehrlichen Einblick in meine Gefühlswelt, was meine Arbeit in der Palliativmedizin betrifft, zu geben.
Ja.
Es gibt unfassbar glückliche Phasen. Es gibt traurige, emotionale Phasen, die ich erlebe mit meinen Patienten und Angehörigen. Aber genauso gibt es auch Momente, wo ich mich in mich zurückziehe, wo ich nachdenklich bin. Weil der Tod ist etwas, ist ein Thema, der nun mal mich berührt und mich auch nachdenklich macht und zum Nachdenken bringt. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung, darüber zu sprechen.
Ja, und ich finde es auch gut, dass es das tut.
Ja.
Wenn ich das bewerten darf.
Immer. Lustigerweise habe ich den Punkt auch hier stehen, eigene Emotionen. Wir sprachen gerade drüber.
Ja, eigene Gefühle. Die haben wir immer mal wieder reingestreut. Die sind da, würde ich
sagen. Definitiv. Ja, du hast gesagt, dass du auch viel Traurigkeit, Gänsehaut auch hattest. Pipi in den Augen zwischendrin.
Ja.
Und viel Dankbarkeit, ja.
Ja, und da kommt ja wieder mein blöder Optimismus immer so reingegrätscht. Ne? Ich bin ja dann gerne mal jemand, der die Welt dann auch einfach vielleicht schöner malt, als sie ist. Mhm. Aber zum Beispiel nach dem Gespräch mit Herrn Sieg war ich bestimmt 3 Tage auf so einem High von ich lebe. Ich bin so richtig lebendig. Und das hat mich so glücklich gemacht. Und ich war so richtig in so einem boah, ich bin ganz bewusst da gerade. Und es war so schön. Und da bin ich auch so dankbar, weißt du, das ist das, was mir so gefällt, auch an der Arbeit mit dieser Gruppe an Menschen, dass es mich immer wieder daran erinnert, du lebst, du lebst jetzt und du weißt nicht, wie lange es geht.
Definitiv.
Nutz das und triff die richtige Entscheidung für dich jetzt. Ja. Nicht warten bis zur Rente.
Definitiv. Und da hatte ich auch letztens ein ganz tolles Gespräch mit einem Patienten, der mich gepackt hat und gesagt hat, ich sage es jetzt mal nicht in den Worten, wie er es mir gesagt hat, das gehört hier nicht hin, aber überspitzt gesagt, denken Sie an sich, ja, und das ist ja auch was wir immer mitbekommen jetzt durch die Gespräche, wie du sagst, die wir führen. Und das zweite Aspekt ist auch für mich ganz viel Hoffnung und Bewunderung auch und Zuversicht nach vorne zu sehen, was für wundervolle auch menschliche Interaktionen wir erleben, ja, auch von Herrn Sieg, wie er seine Frau geliebt hat und noch immer liebt. Und das ist was mich immer ganz unfassbar berührt und was mich dann so glücklich macht, diese menschlichen Emotionen im Glück und im Positiven auch erleben zu dürfen. Und wie du sagst, die kommen dann auch mit, ja, die nimmt man genauso. Oder nehme ich dann auch genauso mit in die freien Tage, die ich dann habe.
Mhm.
Und zum Abschluss ein Ausblick. Wie geht's weiter?
Also Ben und ich haben uns überlegt, wir würden gerne einmal eine kreative Pause machen, damit wir für euch uns gut überlegen können, wie es weitergeht.
Ja. Wir wissen noch nicht genau, wir haben noch kein Datum festgehalten.
Ja.
Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen und uns Gedanken über Themen für neue Folgen machen.
Ja, folgt uns gerne bei Instagram, da werden wir euch auf dem Laufenden halten.
Unbedingt. Und gerne auch Feedback, auch dazu. Ja, es hilft uns und es wird uns auch freuen zu erfahren, worüber sollen wir sprechen.
Und wenn ihr Interesse habt, Gast bei uns zu sein, wenn ihr in irgendeiner Form euch angesprochen fühlt von dem Thema Tod und Sterben, ob als Angehöriger, als Betroffener, als was auch immer es ist, schreibt uns und vielleicht können wir uns einfach mal telefonisch erstmal verabreden und mal schauen, ob das passt. Und wir würden uns immer freuen, wenn sich Leute melden.
Definitiv. Definitiv. Dann danke fürs Zuhören heute.
Ja, vielen Dank. Uns hat
das letzte Jahr unfassbar viel Spaß gemacht. Und wir freuen uns darüber, dass ihr uns zugehört habt bis jetzt und freuen uns darauf, weiter mit euch den Weg zu gehen. Danke, Silvia.
Danke dir, Ben. Danke euch allen.
Bis bald.